Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Kundenservice, das Thema diesmal. Für mich ungefähr so sexy wie eine Wurzelbehandlung. Wenn man bei einer Service-Hotline anruft, ahnt man, der Kontakt zu seinen Mitmenschen kann sehr, sehr schmerzhaft werden. Im besten Fall sind es Menschen, im schlimmsten eine Computerstimme. Also Kundenservice ist für mich gleich Wurzelbehandlung und für euch?
Also Warteschlangen machen mir in der Regel eher Angst, weil dann mache ich das immer auf laut und denke mal, okay, da kann man noch ein paar Sachen dazwischen tun, aber dann habe ich Angst, dass die irgendwie das aufnehmen durch die Warteschleife und dann könnte ich irgendeinen Quatsch machen und dann haben sie das auf Band.
Angst vor der Warteschleife? Mehr eurer Erlebnisse mit dem Kundenservice hört ihr später noch in diesem Podcast. Gleich redet aber erstmal Wiebke Schindler. Sie hat 3 Jahre lang im Callcenter eines Teleshopping-Senders gearbeitet, neben dem Studium. Und sie erzählt unter anderem, was sie da so für Kunden an der Strippe hatte. Ich habe sie gefragt, wie bist du denn eigentlich an diesen Job rangekommen?
Naja, das ist halt sowas, was wahrscheinlich jeder Studi irgendwie in seinem Lebenslauf mit drinstehen hat. Es ist einfach, ich hatte Geldmangel und das sind halt Jobs, die man doch sehr leicht bekommt.
Das heißt, du musst da einfach nur anrufen und sagen, ich will jetzt gerne bei euch im Callcenter sitzen, aber du hast es ja eigentlich von zu Hause gemacht, ne?
Ja, sowohl als auch. Also das war ein Aushang am schwarzen Brett tatsächlich. Und ich habe sowohl in diesem Callcenter selbst gearbeitet und konnte aber auch von zu Hause arbeiten. Ich habe das immer so abgewechselt.
Was musstest du da genau machen?
Also das war eine Hotline für Bestellannahmen für Teleshopping-Kanäle. Also man kennt das ja vielleicht noch, es gibt tatsächlich, sowas gibt's noch. Im Fernsehen kann man sich Dinge kaufen, jede Menge, ganz unterschiedliche Sachen. Und ich war quasi die nette Frau am Telefon, die dann den Namen eingetippt hat und die Adresse und die Bezahlweise. Und ja, ich habe dann die Bestellung entgegengenommen.
Du meinst diese Lady, die dann diese Fernsehen mal sieht. Wir haben jetzt nur noch 3 davon. Sie ist ganz schnell verkauft worden. Und du bist dann die dann die ganzen unfassbaren Verkäufe gemanagt und entgegengenommen hat.
Ganz genau, so sieht's aus.
Was für Leute haben denn da so angerufen?
Also ich habe erstmal vermutet, als ich diesen Job angefangen habe, dass da überhaupt niemand anruft. Ich dachte irgendwie, diese Phase ist seit dem Internet vorbei. Aber das stimmt so nicht. Es rufen tatsächlich sehr, sehr viele Leute da an. Und auch nicht nur die Alten und Verrückten, sondern auch viele, auch in meinem Alter. Also das hat mich dann doch schon sehr verwundert.
Ernsthaft?
Ja, ja. Ich meine, ich bin jetzt Ende 20 und damals war ich so Mitte 20. Und ich war immer wieder erschrocken, dass da so von bis alles angerufen hat.
Was haben die denn da bestellt für Zeug? Da ist doch nur so alte Oma-Zeug, was da angeboten wird.
Also man
kann, wenn ich das mal, was gibt's denn da für Zeug, was man als junger Mensch haben will?
Als junger Mensch. Viel wird ja auch mit so einem Abnehmkult gespielt. Also da wird so, was weiß ich, irgendwelche Abnehmprogramme verkauft. Das geht halt immer. Ein großer Hersteller von uns, die haben so Küchengeräte verkauft, also Pfannen zum Beispiel. Nun, das benutzen auch junge Menschen. Es gab Handyverträge.
Ja, es gab
Volksmusik. Also man kann sich quasi von bis alles bestellen. Es geht wirklich alles.
Gab es da eigentlich auch komische Situationen, wo die Leute komisch geworden sind oder du gedacht hast, oh mein Gott, mit wem spreche ich denn jetzt hier? Ist das jetzt wirklich, kann der oder die überhaupt am Ende bezahlen? Oder gab es irgendwelche Situationen, wo du gedacht hast?
Also es ist erstaunlich, aber man entwickelt tatsächlich ein Gefühl dafür, ob Menschen, sage ich mal, seriös sind oder ob die zahlen können. Es gibt auch sowas, also über die Adresse wird beispielsweise im Hintergrund geprüft, ob jemand auf Rechnung zahlen kann oder nicht. Mhm. Und tatsächlich, also ich habe das, nach 2 Sätzen habe ich gewusst, ob das jemand machen kann oder ob er eben nicht auf Rechnung bezahlen kann, sondern nur auf Vorkasse. Ansonsten rufen, kann man sich vielleicht vorstellen, auch etwas schräge Menschen dort an. Es kommt auch ein bisschen drauf an, zu welcher Uhrzeit man arbeitet. Also das war ein Callcenter, das hat 24 Stunden am Tag haben wir gearbeitet dort. Und ich sag mal, wenn man nachts arbeitet, da rufen dann doch schon immer mal Freaks an. Perverse und Freaks. Also ich habe auch immer mal irgendwie komische Stöhnanrufe bekommen. Das passiert nicht so oft, aber ich sag mal so, wenn man als Frau rangeht, passiert es schon immer mal, dass man irgendwelche Spinner dran hat.
Jetzt hast du ja auch eine sehr schöne Stimme. Hat dich der ein oder andere auch mal angebaggert?
Das ist mir auch einmal tatsächlich passiert, aber das war eine Frau tatsächlich.
Auch Frauen baggern Frauen an, das ist völlig in Ordnung.
Ja, das stimmt. Also die wollte tatsächlich, ich glaube, die hatte dann noch so im Spaß gesagt, ich soll ein Bild bitte von mir mit reinlegen. Aber naja, da bleibst du dann professionell und ja.
Aber ansonsten andere Anekdötchen hast du nicht.
Naja, man merkt halt auch relativ schnell, ob irgendwie wieder Schulferien sind. Dann hast du dann doch immer mal ein paar Kinder, die anrufen. Naja, und ansonsten waren das eigentlich meistens sogar relativ nette Leute, die anrufen. Viele Ältere auch. Und naja, die sind eigentlich immer ganz entspannt. Manchmal hat man auch Situationen, da merkt man einfach, die Leute wollen mit einem reden. Die haben offensichtlich niemanden im Hintergrund, mit dem sie mal sprechen können. Und das sind in der Regel ja auch kostenfreie Nummern. Ich hatte, glaube ich, eine Situation, da habe ich bestimmt eine halbe Stunde mit einem gesprochen. Habe dann auch gemerkt, es ist eh gerade nicht viel los, ich kann das schon mal machen. Und der hat mir seine komplette Lebensgeschichte erzählt. Das war echt tatsächlich berührend. Und ja, also da gerade bei den älteren Leuten hat man manchmal schon das Gefühl, man ist da auch ein bisschen Seelsorger.
Jetzt hast du das 3 Jahre lang gemacht neben dem Studium. Warst du froh, als es vorbei war, oder war das eigentlich eine ganz schöne Zeit?
Nee, ich war dann auch froh, dass es vorbei ist, ehrlich gesagt. Der Job war schon okay und das Geld war auch in Ordnung. Und man kann das wirklich, also man spricht ja dann tatsächlich wie eine Maschine. Man feuert ja seine Sätze runter. Das sind ja festgeschriebene Sätze, die man da tatsächlich aufsagt. Und das ist wirklich leicht verdientes Geld. Aber das kann man auch, glaube ich, nicht über einen langen Zeitraum machen. Irgendwann ist das anstrengend und irgendwann, ja, also ich bin ein Mensch, ich möchte dann auch schon ein bisschen denken bei dem, was ich tue. Und das ist auf Dauer sehr unbefriedigend.
Wiebke Schindler hat 3 Jahre lang in einem Callcenter beim Teleshopping gearbeitet. Und ihr habt es gehört, ein Job, den man ihrer Aussage nach nicht lange machen kann.
Deutschlandfunk Nova.
Ach Mensch, du, nur eine halbe Stunde in der Warteschleife beim Arzt gehangen. Ach Mensch, von einem Servicemitarbeiter zum nächsten in eine andere Abteilung weitergereicht worden. Ach Mensch, es geht erst gar kein Mensch dran, sondern nur ein Computer. Ich wollte aber eigentlich mit einem menschlichen Kundendienstmitarbeiter reden. Denn es ist kompliziert, was ich will. Kundenservice, ich rede hier heute Abend bei Ab 21 drüber, denn jeder von uns hat immer mal wieder Kontakt zum Kundenservice, sei es in Form eines Telefons und in Form einer Person, die man gerne sprechen möchte, oder per Mail. Wir haben euch gefragt, was habt ihr denn alles schon erlebt mit dem Kundenservice? Gute oder schlechte Sachen?
Ich hatte schon einige negative Erfahrungen mit Kundendiensten. Zum Beispiel hatte ich mein Internet sozusagen gebucht, eine 100.000er-Leitung, und war dann ziemlich schnell klar, dass die 100.000er bei weitem nicht erreicht werden. Es waren dann immer so im 50.000er-Bereich. Als wir uns dann ein bisschen heftiger beschwert haben, wurde uns dann irgendwann gesagt, dass das Haus gar keine 100.000er-Leitung zur Verfügung hat, sozusagen. Also wurde uns eigentlich was verkauft, was bei uns gar nicht möglich war. Ja, und da habe ich mich schon sehr hart verarscht gefühlt und habe eigentlich dann geschworen, dass ich wieder irgendwie einen Vertrag mit denen abschließe.
Eigentlich habe ich durchweg positive Erfahrungen mit Kundendienst. Ja klar, gut, lange Warteschleifen hatte ich auch schon mal. Was ich aber sehr gut an Kundendiensten fand, war die Möglichkeit, mit dem Dienstleister zu chatten, was relativ einfach und schnell immer ging. Und ich hatte nebenbei auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei Handyverträgen parallel zu gucken, welche Angebote es gibt und selbst noch zu vergleichen, um dann eventuell noch einen Preis für mich akzeptabler zu gestalten.
Ich habe vor kurzem einen Antrag gestellt zum Wohngeld, um Wohngeld zu bekommen, weil ich nicht mehr BAföG-berechtigt bin. Und da war es einfach sehr kompliziert, überhaupt erst mal eine Nummer rauszufinden. Und dann wurde man weitergeleitet, bis man endlich mal zu einer zuständigen Person gelangt ist und dann auch sehr doll abgespeist. Also man hat auch gehört, dass sie wirklich sehr krank war. Deswegen hat sie mir auch leid getan, aber es ist schwierig genug, Informationen über den Wohngeldantrag zu bekommen und dann noch, wenn du endlich mit einer Person reden kannst, so unfreundlich behandelt zu werden, ja.
Deswegen habe ich eigentlich aufgehört, irgendwie Telefonservice oder sowas zu machen, sondern eher E-Mails zu schreiben oder halt im besten Fall selber zum Servicebüro dazu gehen und dann halt die zwischenmenschliche Interaktion zu suchen und zwar direkt ins Gesicht.
Ich hing mal tatsächlich eine halbe Stunde in der Warteschleife beim Arzt eigentlich nur und das war ein bisschen unglücklich, weil ich 3-mal rausgeworfen wurde. Ich war immer auf Platz 2 und war kurz davor, auf Platz 1 zu rutschen, um dran zu kommen, und bin wieder rausgeworfen worden. Es hat die ganze Zeit nur gesagt, es warten noch 20 andere mit ihnen und ihnen dann immer gesagt, sie sind aktuell auf Platz 21 und hat dann immer runtergezählt.
Abgesehen von den Jingles, die dann zwischendurch eingespielt werden, ist eigentlich nichts wirklich cool daran, irgendwie mit einem Kundenservice zu telefonieren. So hin und wieder, so wenn Puelis oder irgendwie sowas kommt, so, dann ist es doch ganz nett.
Deutschlandfunk Nova.
Carsten Usinger ist Warteschleifenkomponist. Cool. Damit ist der wichtige Bestandteil von Ab 21 heute Abend. Denn was gehört zum Kundenservice wie süßer Senf zur Weißwurst? Genau, Warteschleifenmusik. Carsten Usinger hat eine Firma, die heißt Corporate Music, und mit dieser Firma berät er andere Firmen in Sachen Warteschleifenmusik oder komponiert sie auch selbst, wenn gewünscht. Das macht er seit 20 Jahren inzwischen. Ich habe ihn gefragt, gibt es eigentlich eine Warteschleifenmusik, die du so überhaupt gar nicht mehr erträgst?
Ja, da gibt es einen großen deutschen Telefonprovider, der ungenannt werden soll,
ja.
Den kann man natürlich nicht mehr hören, weil man den halt ständig hört.
Aber nur weil du ihn ständig hörst, kannst du ihn nicht mehr hören, oder ist es auch einfach scheiße gemacht?
Nee, es ist sehr gut gemacht, aber zeigt in dem Fall auch, dass Penetration auf der einen Seite positiv ist, auf der anderen Seite grundsätzlich auch das Image des Unternehmens widerspiegelt. Soll heißen, habe ich eine eigene Musik, dann transportiert diese Musik eben auch mein Image. Ist das Image gut? Habe ich alles erreicht, was ich will, als guten Brandsong? Ist das Image eher mittelmäßig, dann braucht jemand die Musik nur zu hören und das Image wird auch transportiert.
Mhm. Ich hätte da ein Beispiel, wo ich, das ist schon ein bisschen älter, aber wo ich immer Plack gekriegt habe beim Hören.
Flugzeuge im Bauch, im Blut Kerosin, kein Sturm hält sie auf, unsere Erde liegt.
Ich fand's schlimm. Ganz schlimm fand ich's damals. Ich meine, vielleicht find's ich ja auch noch schlimm und du sagst, es ist super gemacht.
Ist an sich erstmal super gemacht. Ja, hat einen Claim, hat ein Signet, Air Berlin und so, alles richtig. Der Punkt ist nur, ich behaupte mal, wer Schlager, Popschlager mag, der findet das auch heute noch super. Und wer Schlager nicht so gerne mag, der hat damit ein Problem. Das ist eben der Grund, warum viele Unternehmen ganz einfache Fahrstuhlmusik nehmen, weil es eben nicht polarisiert, weil es niemanden stört. Das ist ein großer Nachteil. Ist gleichzeitig ein großer Vorteil.
Jetzt berätst du ja seit 20 Jahren Unternehmen bei ihrem Telefongedudel. Gibt es da Trends, außer dass man Fahrstuhlmusik eigentlich immer nehmen kann? Ist da irgendwas momentan besonders in?
Ich würde sagen, nein. Das ist sehr schade. Es hat sich aber in den letzten 20 Jahren kaum etwas geändert. Die meisten Unternehmen machen gar nichts in diesem Bereich, obwohl es zum Thema Service letztendlich nicht viel Wichtigeres gibt. Aber die meisten Unternehmen denken gar nicht dran oder nehmen einfach Fahrstuhlmusik, eine einfache, seriöse Stimme, fertig. Trends gibt es hier in dem Bereich nicht.
Mhm. Gibt es Unterschiede in den Branchen?
Kaum. Man muss hier sagen, dass nur die großen Unternehmen sich einen Brandsong leisten, also eine eigene Musik, eben auch mit Jingle und allem drum und dran. Und sowohl Kleinunternehmen als auch der Mittelstand ist hier in diesem Bereich eher unbefleckt.
Liegt wahrscheinlich auch daran, weil es nicht ganz günstig ist, oder?
Liegt eher daran, dass Telefon auch heute noch einfach unterschätzt ist. Na, die Unternehmen geben unheimlich viel Geld aus für Werbematerialien, für andere Marketingmaßnahmen, aber wenn es ums Telefon geht, ist es einfach sehr unterschätzt. Dabei ist es heute auch noch die Hauptart von Kunden, Kontakt mit Unternehmen aufzunehmen. Also 70% aller Kunden nehmen auch heute noch über das Telefon Kontakt auf mit Unternehmen. Und deswegen wäre es eigentlich wichtig. Teuer, ja, für Großunternehmen. Es kommt aber auch hier drauf an, wie man als Dienstleister wählt. Man kann natürlich 50.000 Euro ausgeben, man kann aber auch schon für 2.000, 3.000 Euro eine eigene Musik bekommen, je nachdem, wen man bucht.
Wie läuft denn das dann ab? Ruft ein Unternehmen bei dir an und sagt, wir brauchen Musik für eine Warteschleife, jetzt überleg dir mal was?
Eher nicht. Also die Unternehmen, die anrufen, die haben entweder schon von uns gehört oder eben haben sich auch Gedanken gemacht. Das heißt, die Unternehmen, die eine eigene Musik haben wollen, da entscheidet entweder der Chef das ganz persönlich, weil er sagt, ich habe mich entschieden, ich möchte was tun, oder eben entsprechend dann der Marketingverantwortliche. Dann geht es aber eben durchs Marketing, dann wird sich Gedanken gemacht, wie ist das Erscheinungsbild, wie ist das Persönlichkeitsbild, was wollen wir erreichen. Das ist aber eher die Ausnahme. Man muss schon sagen, dass nur wenige Unternehmen insgesamt was Eigenes sich produzieren lassen. 1% vielleicht.
Das ist aber echt ultra wenig, ne? Wenn man bedenkt, wie die uns zu, ich sag mal so, ballern mit Plakatwerbung zum Beispiel oder mit Werbung im Internet. Das ist ja unglaublich, dass sie dann
das
nur
so, ja,
so wenig Leute eine Warteschleifenmusik haben wollen. Eine eigene. Verrückt. Wie bist du denn dazu gekommen, Warteschleifenmusik zu komponieren? Es ist ja offenbar kein Markt, wo man besonders viel Geld verdienen kann, oder?
In dem Bereich kann man kein Geld verdienen oder wenig Geld verdienen, aber mit Telefonwarteschleifen an sich schon, weil die Masse macht's am Ende des Tages. Wie bin ich zugekommen? Ich bin in den 90ern Komponist gewesen und habe als Komponist für Industriemusik mein Geld verdient. und habe mich dann Ende der 90er entschieden, mich selbstständig zu machen. Und da lag es eben nahe, das, was ich schon kann, auch in dem Bereich Warteschleife umzusetzen. Oder überhaupt im Bereich Telefonie umzusetzen. Das ist aber dann später nicht die Haupteinnahmequelle geworden, also die individuelle Musikproduktion, muss ich schon zugeben.
Okay, sondern du machst dann was?
Der durchschnittliche Kunde kommt bei mir auf Empfehlung vom Telefonfachhandel und möchte einfach irgendwie was am Telefon haben. Oje. Also die Unternehmen rufen an und sagen, wir brauchen was in der Warteschleife. Und dann gehen wir ins Gespräch und dann kommen wir schnell auf die Idee, dass die Kunden mit Warteschleife meistens eher eine Begrüßung meinen oder auch eine Besetztansage. Und dann wird daraus in der Regel ein kleines Paket. Eine Begrüßungsansage, dann eine Warteschleife beim Verbinden oder beim Warten plus noch ein Anrufbeantworter, wo dann die Geschäftszeiten angesagt werden. Darunter wird meistens eine GEMA-freie Musik gelegt. Und da kommen wir zum zweiten Grund, warum die Kunden bei uns anrufen. Weil viele Kunden schmeißen GEZ und GEMA in einen Topf und sagen, da wollen wir kein Geld für ausgeben. Weil wer eben Musik in die Warteschleife sich packt, die im Radio läuft oder die veröffentlicht wurde, der muss GEMA bezahlen. Kostet so roundabout 200 Euro im Jahr für kleine Unternehmen. Aber da sagen die Kunden, nö, das machen wir nicht. Da geben wir lieber ein paar hundert Euro einmalig aus und müssen dann nie wieder was bezahlen. Und das ist der zweite große Antrieb.
Du hast ja Kompositionen uns zur Verfügung gestellt und wir hören jetzt mal eine von deinen Kompositionen, dann können wir mal drüber reden.
Hallo und herzlich willkommen bei Wonnemar. Bitte haben Sie noch einen kleinen Augenblick Geduld. Wir sind gleich für Sie da.
Könnte ich jetzt echt noch zum länger Sicherung hören, einfach deswegen, weil ich jetzt die Sonne mir jetzt gerade aus dem Allerwertesten scheint und wenn ich rausgucke, kann ich das gut gebrauchen.
Absolut.
Wunderbar.
Ziel erreicht.
Ja, schön. Also ich bin jetzt gerade im Urlaub. Das ist ganz hervorragend. Wonnemark, weiß nicht, ob ich das kennen muss. Ist das, was ist das?
Ist das ich kannte das auch nicht. Aber
Reiseunternehmen?
Ist ein Erlebnisbad und Spa.
Ach schön.
Und ist ein Kunde, der eben einfach Vorstellung hatte, Wonnemar, und der einen eigenen Claim auch hatte, lass die Wonne rein.
Ah, okay.
Und, ja, okay, gut.
Passt.
Ja, passt in jedem Fall, kann man machen.
Ja.
Kann man machen, hat jeder eine Assoziation von uns. Und den Song habe ich dann nicht alleine komponiert, sondern mit einem befreundeten Komponisten, der eben auch noch heute dabei ist und das damit auch sein Geld unter anderem verdient. Und dann tauscht man sich aus, schaut sich den Text an, überlegt sich was, was kann man machen, Erlebnisbad, Kinder, Gesang, gute Laune, Musikrichtung und dann läuft's.
Ja, alles drin. Ich habe jetzt erst gedacht, es wäre vielleicht ein Reiseunternehmen oder so, weil es sich für mich so nach Urlaub anhört, aber ich finde, ein Erlebnisbad passt natürlich auch. Also
absolut, ja, für alles, die ganze Familie.
Alles richtig gemacht, auf
jeden Fall. Genau, alles richtig gemacht.
Kannst du eigentlich noch normal in der fremden Warteschleife hängen oder analysierst du sofort, wie du es jetzt gerade auch gemacht hast?
Ja, ist ein bisschen eine Charakterfrage. Also ich bin grundsätzlich jemand, der sich wenig aufregt und der auch relativ entspannt durchs Leben geht. Deswegen versuche ich es zu vermeiden, aber es gelingt natürlich nicht, weil man in der Regel eben gar nichts hat oder eben doch noch die vier Jahreszeiten oder pur Release. Nichts gegen die Musik an sich.
Pur Release, da stehe ich auch voll drauf. Ja.
Aber das geht halt letztendlich heutzutage nicht mehr. Die Warteschleife repräsentiert das Unternehmen. Heute machen wir alles online. Jedes Unternehmen ist austauschbar. Wenn du dir überlegst, egal ob es ein Steuerberater ist oder ob es ein mittelständisches Unternehmen ist, die haben ein Image. Das bauen sie sich auf über eine Website, über einen Claim, über Schilder. Und dann ruft man an und sagt, hey, spannendes Unternehmen, jetzt rufe ich da mal an. Und dann kommt und das machen sich viele Unternehmen nicht klar, dass sie eben mit einer einfachen Ansage, kleinem Geld hier für eine große Professionalität sorgen können. Das ist schade, aber Realität.
Er lacht ja wenigstens noch drüber. Carsten Usinger ist Warteschleifen-Musikkomponist. Er berät Unternehmen in Sachen Warteschleifenmucke und komponiert sie auf Wunsch auch selber. Er sagt, Unternehmen sollten mehr Wert auf Warteschleifenmusik legen. Nicht, damit er mehr verdient, aber das ist auch ein wichtiger Teil der Eigenwerbung.
Deutschlandfunk Nova.
Nicht immer kriegt man direkt einen echten Menschen an die Strippe, wenn man bei einem Kundenservice anruft. Das hatten wir heute Abend ja schon ein paar Mal. Oft sind es auch beim Online-Chat nicht wirklich echte Menschen. Da sitzt dann auch ein Bot dahinter. Scheint aber immer normaler zu sein, sagt jedenfalls Annika Schütterle. Sie arbeitet bei der IT-Beratungsfirma Bearing Point. Ihr Steckenpferd ist der Kundenservice. Für ihre Studie virtuelle persönliche Assistenten, Chatbots und Co. hat sie mehr als 1000 Menschen befragt, was die von den kleinen technischen Helfern einem Kundenservice halten. Ich habe sie gefragt vorab, woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich mit einem Bot chatte oder mit einem Menschen?
Wenn es ein gut ausgestalteter Bot ist, sagt er dir das am Anfang. Hallo Judith, ich bin der Bot sowieso und beantworte dir jetzt gerne deine Fragen.
Kann ich dann sagen, ich möchte nicht mit einem Bot chatten, ich möchte mit einem Menschen chatten?
Im Idealfall ist auch das möglich, ja.
Kann ich mit dem auch so sprechen wie mit Siri oder kann ich nur schreiben?
Das kommt darauf an. Es gibt eben schriftliche Bots, das sind die Chatbots. Da ist es dann eben wie, wenn man chattet. Auf der anderen Seite gibt es eben sowas wie virtuelle persönliche Assistenten und da ist es dann die reine Spracheingabe.
Also kann es schon sein, dass ich schon mal mit einem Bot geredet habe bei einer Hotline, habe es gar nicht gemerkt oder muss der mir dann auch sagen, hallo, ich bin ein Bot?
Müssen tut das nicht. Ja, gute Frage. Also ich glaube, man würde es schon merken.
Hat der diese seltsame Stimme? Spricht der so ein bisschen robotermäßig, wie man das von den komischen Ansagen manchmal hört?
Es gibt schon welche, die ganz normal sprechen, aber das ist tatsächlich noch der Stand der Entwicklung, der einfach noch unterschiedlich gut ausgeprägt ist, ja.
Also eigentlich, du als Fachfrau, eigentlich müsste ich das merken, oder?
Das ist eine gute Frage. Wenn sie gut gemacht sind, dann ja eigentlich nicht. Im Idealfall solltest du es nicht merken, aber du solltest es wissen. Das zeigt auch unsere Studie. Es ist tatsächlich, Transparenz ist wichtig. Ja. Eigentlich ist es für Kunden wichtig zu wissen, spreche ich gerade mit einem Menschen oder mit einer Maschine. Ja. Dementsprechend bin ich der Meinung, eigentlich sollte es dir vorher angekündigt sein.
Was ist denn bei dieser Studie rausgekommen? Wollen Kunden lieber Menschen oder sind ihnen Bots auch recht?
Sagen wir mal sowohl als auch, also trotz des breiten digitalen Angebots haben uns die Befragten zu 73% bestätigt, dass ihnen der persönliche Kontakt auch weiterhin wichtig ist. Mhm. Es sind erst um die 20%, die Chatbots oder virtuelle Assistenten wirklich schon für Kundenservice-Anliegen tatsächlich auch genutzt haben. Das heißt noch relativ wenig, liegt aber natürlich auch daran, dass Unternehmen das noch nicht so breit im Angebot haben. Mhm. Ja, also es bietet ja noch nicht jedes Unternehmen an. Aber wir haben auch gesehen, dass gerade die jüngeren Generationen schon signalisieren, dass sie dafür eine hohe Nutzungsbereitschaft haben. Also je mehr das angeboten wird, wird auch sicherlich da die Akzeptanz noch steigen.
Okay, also und die Leute, die jetzt mit Bots Kontakt hatten, die habt ihr dann ja bestimmt auch ausgewertet. Was haben die gesagt? Sind die zufrieden gewesen mit denen oder nicht so?
Ja, zu einem gewissen Teil, also tatsächlich noch gemischt, also so um die 40%, die zufrieden waren, eher 60%, die nicht so zufrieden mit den Antworten waren. Das liegt halt wirklich noch daran, dass Chatbots heute noch schneller an ihre Grenzen kommen. Ja? Also sie können halt eben einfache Standardanfragen gut beantworten, kommen dann aber an ihre Grenze und dementsprechend ist der Kunde dann auch mal unzufrieden, wenn er eben seine Frage nicht abschließend beantwortet bekommt. Mhm. Da sagen wir aber auch, das ist wieder so ein Thema Erwartungshaltungsmanagement. Ja? Also was wurde dem Kunden denn transparent dargestellt, was der Chatbot kann? Ja? Und wenn der quasi für einen begrenzten Einsatzbereich tätig ist und die Fragen wirklich gut beantworten kann, umso höher ist dann eben auch die Kundenzufriedenheit. Ja? Wenn man als Kunde die Erwartungshaltung hat, dass er mir jede beliebige Frage beantwortet, dann kann er das im Zweifel eben nicht. Wir gehen ja auch davon aus, wenn sich die Technologie noch mal weiterentwickelt und die Bots auch in Zukunft einfach immer noch besser dazulernen können, dass sie auch immer komplexere Anfragen beantworten können. Soweit sind wir heute aber einfach noch nicht. Mhm. Und dann kommt es halt wirklich darauf an, dass der nahtlose Übergang zu einem Kundenservice-Berater wirklich gut organisiert, gut geregelt ist.
Lernen die Bots eigentlich?
Also es gibt Chatbots, die heute schon auf Machine Learning-Verfahren basieren. Das heißt, wenn sie ein neues Anliegen reinbekommen, gleichen die das mit den bestehenden Anliegen und Antworten, die sie quasi schon haben, ab und liefern dann quasi die bestmögliche Antwort dazu und sind so in der Lage, auch quasi ihre Lernmenge mit der Zeit zu steigern.
Sag mir mal ganz kurz, wo die Bots denn jetzt schon eingesetzt werden können, wo sie auch wirklich zufriedenstellend eingesetzt werden können.
Ja, ich denke, es gibt schon einige gute Bots mit ganz unterschiedlichen Einsatzfeldern, in unterschiedlichen Branchen auch, beispielsweise H&M in der Modebranche, die setzen den als Styling-Assistenten ein. Dann Airlines, KLM oder Air France, da kann man seine Fluginformationen über den Bot abfragen, den Boardingpass darüber erstellen, den Check-in abwickeln etc. Die Telekom hat einen Chatbot im Kundenservice im Einsatz. Oder auch die Deutsche Post zur Sendungsverfolgung. Also wenn man gerade wissen möchte, wo sein Paket ist, kann man auch das über den Chatbot der Deutschen Post erfragen.
Dann hatte ich vielleicht doch einen Bot dran heute Morgen. Und der hat es nicht auf die Reihe gekriegt und ich habe nicht verstanden, nicht geschnallt, dass es ein Bot war. Hast du eigentlich einen Lieblingsbot?
Wenn dann Alexa, Also wirklich so ein bisschen der Gedanke Smart Home, ja, wo man quasi das Licht an- und ausschalten kann, Musik ein- und ausschalten kann.
Wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen, ja, denkst du, dass wir demnächst, weiß jetzt nicht, in 10, 20, 30 Jahren nur noch mit Chatbots sprechen werden oder schreiben werden, wenn wir ein Problem haben mit dem Kundenservice, oder ist das zu weit gegriffen?
Ja, das ist eine gute Frage. Schauen wir mal, wie sich die Technologien so weiterentwickeln. Also aus meiner Sicht würde ich jetzt sagen, nein, denn der Mensch bleibt da auch weiterhin einfach wichtig. Klar sehen wir, im Kundenservice nimmt die Bedeutung von automatisierten Angeboten zu. Wir sehen auch in den letzten Jahren neben die traditionellen Kanäle, Telefonie und E-Mail ist immer mehr ein stärker verstärkt digitales Angebot getreten. Nichtsdestotrotz bleibt eben der Mensch auch wichtig. Ich glaube aber schon, dass wir uns nach und nach daran gewöhnen werden, auch mit Maschinen zu interagieren, ja, je besser die funktionieren. Aber gerade wenn es komplexer wird oder wenn es auch mal um Empathie geht, dann ist uns ja immer noch der Kontakt mit Menschen wichtig. Und von daher kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es wegfällt.
Annika Schütterle arbeitet bei der IT-Beratungsfirma Bearing Point. Ihr Steckenpferd ist der Kundenservice. Für ihre Studie Virtuelle persönliche Assistenten, Chatbots und Co. hat sie mehr als 1000 Leute gefragt, was die von digitalen Helfern halten. 73% haben gesagt, sie möchten doch lieber mit Menschen reden.
Deutschlandfunk Nova.
Kundenservice, mein Thema heute Abend bei ab 21. Ich habe schon mit Wiebke geredet. Die hat 3 Jahre im Callcenter gearbeitet, neben dem Studium, um sich ein paar Euros dazu zu verdienen. Das ist vermutlich so eine klassische Callcenter-Karriere. Mal eine Weile an einer Kundenservice-Hotline arbeiten oder im Callcenter, weil man dringend Geld braucht, und dann halt was anderes machen. Im richtigen Job arbeiten. Es geht aber auch anders. Ich habe gesprochen mit Thomas. Thomas ist 38 und arbeitet seit 21 Jahren im Callcenter. Eigentlich wollte er mal eine Ausbildung im IT-Bereich machen, und dann ist ihm ein Kundenservice eines größeren Konzerns über den Weg gelaufen quasi, und er ist dort geblieben. Ich habe ihn gefragt, ist das eigentlich üblich, dass man so lange in einem Callcenter arbeitet?
Das kommt drauf an. Das kommt auch aufs Unternehmen an. Also ich kenne Unternehmen, da kann man das. Unseres gehört dazu. Es gibt Unternehmen, da wird es schwieriger. Viele bleiben so 6 bis 8 Jahre im Callcenter, unter Umständen auch kürzer.
Und warum bist du jetzt so lange in dem Bereich tätig? Aber ich entnehme den, dass du bei unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet hast, weil du das so sagst.
Wie kommt man zum Callcenter? Das ist ein Übergangsjob.
Ja.
Und ja, der Übergang ist bei mir jetzt 21 Jahre, weil ich zu faul war, was anderes zu finden, weil ich mir so ein bisschen auch über die Jahre meine Komfortzone aufbauen konnte.
Das heißt?
Das heißt, ich habe andere Möglichkeiten, als ein normaler Agent hat. Ich selbst bin auch als Betriebsrat unter anderem tätig, und dadurch hat man nochmal andere Möglichkeiten. Und ich sag mal, ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich habe 16 Jahre lang nur an der Hotline gesessen, habe jetzt zwischendurch noch ein paar andere administrative Rollen, aber komme immer sehr, sehr gerne wieder an die Line zurück. Da habe ich meine Welt. Ich setze mich ans Telefon. Ich telefoniere mit den Kunden und ich kann die Probleme, die der Kunde hat, im besten Falle lösen.
Und das macht mir Freude.
Das ist die Bestätigung, okay, der Kunde ruft an, der hat ein technisches Problem, der möchte eine Lösung dafür haben. Ich kann das Problem analysieren, ich kann das mit ihm durchsprechen und kann das Problem lösen. Das ist nicht bei allen Hotlines der Fall, das ist auch nicht bei allen Auftraggebern der Fall. Also bei uns habe ich den Vorteil, man kann sehr, sehr viele verschiedene Bereiche machen, von reiner Technik zu Rechnungsproblemen, Rechnungsfragen zu, ich sag mal, andere Thematiken wie Verkaufen. Also ich kann die Welt wechseln, ohne dass ich das Unternehmen wechseln muss. Bei uns ist es so, dass es sehr kollegial, sehr freundschaftlich innerhalb der Kollegin. Natürlich hat man Stress, das ist normal, weil ein Unternehmen möchte Ziele erreichen.
Aber du hast wahrscheinlich dann eher Stress mit Kunden, die dich nerven, oder?
Das auch, na klar. Also ich sag mal, wenn Kunden anrufen und erstmal ins Telefon brüllen und das ist doch alles sauer, das ist doch schrecklich und überhaupt. Für den Anrufer, der ist erstmal emotional wegen irgendetwas geladen, der möchte seinen Frust loswerden. Ich habe schon 5, 6, 7, 8, 10, 9 Gespräche geführt mit unterschiedlichsten Thematiken. Mein Ziel ist es, dein Problem zu lösen. Wenn du mich aber anbrüllst, kann ich das nicht. Das heißt, ich muss erst die emotionale Arbeit leisten. Komm wieder runter. Ich habe dir nichts getan. Du hast mir nichts getan. Du bist aber sauer auf das Unternehmen, das ich repräsentiere. Und dann eine gemeinsame Sprache finden, wo man sagt, okay, lass uns doch mal gucken, können können wir das Problem lösen oder nicht lösen. Das ist nicht immer einfach. Das ist auch ab und zu nicht möglich.
Was machst du dann? Aber legst du dann den Hörer auf oder darfst du das gar nicht?
Das kommt drauf an. Also ich sag mal, solange der Anrufer über das Unternehmen schimpft und wie schrecklich alles ist, das geht links rein, rechts raus. Das ist alles Standard, das ist kein Problem. Hm. Was wir überhaupt nicht mögen, ist persönliche Beleidigung. Da gibt es bei uns ganz einfach die Regeln, zweimal ermahnen, beim dritten Mal legt man auf, weil persönliche Beleidigung, auf meine Person bezogen,
Jetzt bist du ja, man merkt es auch so, wie du redest und so, also ne, so wie du dich ausdrückst und wie du die Situation schilderst. Du bist mittlerweile im Betriebsratsvorstand. Gibt es da eigentlich auch Leute, wo du denkst, so, da merkt man aber schon, die wollten ja eigentlich gar nicht sein, hängen ja aber jetzt seit Jahren fest. Habt ihr so ein paar gescheiterte Existenzen dazwischen?
Ja, das ist völlig normal. Also ich sag mal, man muss ja mal bedenken, Callcenter bedeutet nun mal leider auch Minister. Und es gibt Kollegen auch bei uns, da weiß man ganz genau, würden die außerhalb unseres Unternehmens Job suchen wollen oder neu anfangen wollen, das wird nicht funktionieren.
Du gehörst nicht zu den überarbeiteten, gestressten und unterbezahlten Mitarbeitern, zu denen mit Mindestlohn, sondern du gehörst in der Zwischenzeit zu denen, die, nehme ich mal an, recht gut verdienen. So hört sich das für mich an.
Das kommt im Auge des Betrachters. Also sagen wir es mal so, nein, ich bekomme keinen Mindestlohn mehr. Gut verdienen, ich weiß, was andere verdienen, von daher sage ich auch, gut verdienen ist ein relativer Begriff. Ich komme damit klar. Wenn man was anderes machen möchte, und das machen halt die Kollegen, die halt auch in ihren ursprünglichen Beruf wieder reinkommen können, die gehen irgendwann und sagen, okay, ich habe wieder meinen Beruf gefunden, ich verdiene 1.000 Euro mehr. Ich bin ja mal weg. Also das erleben wir auch häufig und persönlich kann ich jemand, das will ich gratulieren, jeden, der es schafft, wieder aus dem Callcenter rauszukommen und wieder in seinen originären Beruf zu arbeiten. Also wir haben Kollegen, einer war Rechtsanwalt, ich sag mal vom Bauarbeiter bis zum Studierten haben wir alles da. Das ist ganz bunt und das ist für mich das Spannende immer wieder.
Thomas ist 38, arbeitet seit 21 Jahren im Callcenter eines größeren Konzerns. In der Zwischenzeit ist er im Betriebsrat gelandet und macht verschiedenste Dinge und verdient nicht mehr nur Mindestlohn, habt ihr gerade gehört. Also er ist zufrieden mit seinem Job.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Worms. Auf einem Roller mit einem Zughund vorneweg hat die Polizei im rheinland-pfälzischen Worms einen flüchtenden Jogger verfolgt. Auslöser für den ungewöhnlichen Einsatz war ein mutmaßlicher Übergriff des Joggers auf die 36-jährige Besitzerin des sogenannten Dog-Scooters. Die Frau war demnach mit ihrem von einem Hund gezogenen Scooter unterwegs, als sie nach eigenen Angaben von dem Jogger lautstark mit den Worten »blöde Kuh« beleidigt und anschließend zu Boden gestoßen wurde. Von der 36-jährigen herbeigerufene Polizisten verfolgten den Mann zu Fuß, konnten ihn jedoch nicht einholen. Der Jogger habe, wie es im Polizeibericht hieß, Zitat, aufgrund der Sportbekleidung einen nicht unerheblichen Vorteil. Auch ignorierte er mehrmalige Aufforderungen, stehen zu bleiben. Um den Flüchtigen doch noch stellen zu können, bot die 36-Jährige den Beamten nun ihren rosafarbenen Dog-Scooter als Verfolgungsmittel an. Nach einer kurzen Einweisung mit den wichtigsten Kommandos an den Hund wie vorwärts, rechts, links und bleib stehen, heftete sich einer der Beamten auf dem Roller an die Fersen des Joggers und konnte zu diesem auch recht schnell aufschließen. Eine wiederholte Aufforderung stehen bleiben ignorierte der flüchtende Jogger erneut, allerdings nicht der Hund. Der Vierbeiner bremste befehlsgemäß abrupt ab. Trotz der Vollbremsung konnte die Polizei den Mann nun schließlich stellen. Der 51-Jährige gab an, dass er auch von der Scooterfahrerin beleidigt worden sei. Der Polizeieinsatz endete schließlich mit einem klärenden Gespräch der Beteiligten.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.